We have a serious issue to address.
Das Problem ist, dass staatliche Akteure oft partnerschaftliche Verbindungen mit Akteuren der organisierten Kriminalität eingehen. Das führt dazu, dass genau die Ermittlungsbehörden, die für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität zuständig sind, eine Art von Bestechungsbeziehung eingehen. Sie führen und schützen diese Organisationen und fordern dafür Schmiergelder, setzen auch Gewalt zum Eintreiben dafür ein oder beteiligen sich direkt an deren kriminellen Aktivitäten. Das Problem, das wir ansprechen müssen, ist also, dass wir uns beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität nicht auf staatliche Ermittlungsbehörden verlassen können.
Which is that we cannot rely on state law enforcement agencies for fighting crime.
Das ist Caroline Grillo aus Brasilien. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften in Rio de Janeiro. Und das, was wir gerade gehört haben, hat sie auf einer zweitägigen Fachtagung mit dem Titel Transnationale organisierte Kriminalität. Gegenstrategien von Lateinamerika bis Deutschland erzählt. Und die hat Ende April in Berlin stattgefunden. Dabei sind zahlreiche Aktivistinnen der Zivilgesellschaft und Akteure aus Politik und Strafverfolgung aus Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Ecuador, El Salvador und Peru zusammengekommen. Und genau darum soll es gehen in dieser Folge Podcast. Mein Name ist Mandy Schielke vom Audiokollektiv und ich spreche hier mit meinem Kollegen Vincent Lind, der die Veranstaltung besucht und vertiefende Interviews dazu geführt hat. Ja, hallo Vincent, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Bell Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Vincent, erzähl mal, worum ging es ganz grundsätzlich bei dieser Fachtagung? Was hast du mitnehmen können?
Erstmal eine beunruhigende Tendenz, muss man sagen. Also die Gesellschaften Lateinamerikas, die sind zunehmend von international vernetzter, organisierter Kriminalität bedroht. Die damit verbundenen Probleme sind allerdings nicht auf die Region beschränkt, sondern überwinden durch die enge Verflechtung mit internationalen Handels-, Finanz- und Logistikstrukturen die Grenzen des Kontinents. Das heißt, die Auswirkungen der Entwicklung in Lateinamerika sind auch in Europa und Deutschland zu spüren und andersrum. Das gilt natürlich nicht nur für Lateinamerika. In dieser Folge schauen wir aber zentral auf diese Region. Es ging bei der Fachtagung nicht nur um eine reine Problembeschreibung, sondern auch darum, zentrale Fragen rund um das Thema organisierte Kriminalität zu diskutieren. Zum Beispiel, wie kann transnational organisierte Kriminalität wirksam eingedämmt werden? Und ganz wichtig, welche Rolle kann die lokale Zivilgesellschaft dabei spielen? Und wie kann die internationale Zusammenarbeit so gestaltet werden, dass die menschliche Sicherheit als Ziel in den Fokus gerückt wird?
Okay, Vincent, dann lass uns mal kurz nochmal bei den Basics einsteigen. Was ist eigentlich zu verstehen unter organisierter Kriminalität?
Ja, in Deutschland wurde die heute geltende Definition im Jahr 1990 von Polizei und Justiz erarbeitet. Da heißt es sinngemäß, den Behördensprech lasse ich jetzt hier mal weg, organisierte Kriminalität ist von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von Bedeutung sind. Und zwar dann, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenarbeiten, dabei Gewalt und Einschüchterung als Mittel zum Erreichen ihrer Ziele einsetzen und, ganz wichtig, dafür Einfluss auf Politik, Medien, Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft ausüben. Also nochmal ganz klar, organisierte Kriminalität sind also kriminelle Aktivitäten, die bandenmäßig und unternehmerisch organisiert tief in unsere Gesellschaften hineinwirken, um Macht und Geld zu erreichen. Und wenn das eben über die Landesgrenzen hinaus passiert, dann spricht man von transnational organisierter Kriminalität. Und vor allem um diese Ausprägung ging es auch auf der Fachtagung in Berlin.
Hier bei Böll Podcast schauen wir heute auf Lateinamerika und die organisierte Kriminalität dort. Vincent, du hast dir Kolumbien und Brasilien mit diesem Blick genauer angeschaut. Was war erstmal dein Gesamteindruck? Wie ist die Situation vor Ort?
Also das muss man ganz deutlich sagen. Das Thema ist in vielen Ländern der Region sehr brisant und sehr bedrohlich. Und zwar so sehr, dass auch in diesem Podcast nur wenige Stimmen von AktivistInnen zu hören sein werden, die an dieser Fachtagung in Berlin teilgenommen haben. Um sie vor Verfolgung durch Akteure der organisierten Kriminalität zu schützen, werde ich die Aussagen dann nur inhaltlich wiedergeben. Das zeigt schon mal, welches Risiko diese AktivistInnen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität eingehen. Und das ist wirklich keine Gefühlssache, sondern brutale Realität. Und klar, also organisierte Kriminalität kann viele Gesichter haben, aber bei der Fachtagung wurde deutlich, dass gerade Drogenproduktion und Drogenhandel, speziell Kokain, ein ganz zentrales Problem für die Gesellschaften Lateinamerikas ist. Der Heißhunger des Westens auf synthetische Drogen, vor allem auf Kokain, ist dann in den Gesellschaften Lateinamerikas Treiber von wirklich extrem gefährlichen Tendenzen.
Okay, vielleicht beginnen wir mal mit Kolumbien. Wie sieht es hier aus?
Ja, das Land kämpft ja seit Jahren gegen die Gewalt, die ganz zentral auch mit Drogenbanden verbunden ist. Gerade Menschen, die sich für die Landrechte von Indigenen oder Kleinbauern und Kleinbäuerinnen einsetzen oder selbst zu diesen Gruppen gehören, die leben in Kolumbien gefährlich. Und das hat oft mit dem Thema Kokain zu tun. Da wird Land für den Anbau von Coca-Pflanzen geraubt, Wald gerodet, Menschen vertrieben. Die Gewalt flammt auch entlang der Transportrouten oder rund um improvisierte Labore zur Herstellung von Drogen auf. Ich habe am Rande der Fachtagung mit Diana Salinas gesprochen. Sie ist Journalistin und Mitglied im investigativen Recherchekollektiv Question Publica, arbeitet schwerpunktmäßig zu den Themen Korruption, organisierte Kriminalität und Gewalt in Kolumbien und Lateinamerika. Und sie führt die Gewalt in Kolumbiens Gesellschaft vor allem auf die organisierten Drogenbanden zurück, die das Machtvakuum gefüllt haben, das durch das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC entstanden ist.
Desde los acuerdos de paz hasta el momento ya han pasado casi dos gobiernos.
Seit dem Friedensabkommen 2016 sind fast zwei Regierungen vergangen. Die rechte Regierung, die unmittelbar nach dem Abkommen kam, hat die Sicherheit des Landes vernachlässigt. Das führte dazu, dass die Kriminalität stark wuchs. Alle Routen, die die FARC durch das Friedensabkommen verlassen hatte, wurden von sogenannten Dissidencias übernommen. Das sind Gruppen, die die Waffen nicht niederlegen wollten und sich als Guerilla bezeichnen. Aber heute wissen wir, dass 90% dieser Gruppen, nicht nur FARC-Splittergruppen, sondern auch die von der ELN, reine Drogenkartelle sind.
Und damit beschreibt sie eine Situation, in der die Bevölkerung zwischen den rivalisierenden Gruppen steht und in der gerade soziale AktivistInnen zur Zielscheibe werden, eben weil sie sich der Profitgier von kriminellen Organisationen durch ihren Einsatz für Landrechte, Pressefreiheit oder gegen Korruption in den Weg stellen.
Entonces tenemos una situación en donde los derechos humanos.
Wir haben also eine Situation, in der die Zahl der Menschenrechtsverletzungen und der Morde an sozialen AnführerInnen weiterhin sehr hoch sind. Die Zahl der Massaker durch Kämpfe zwischen diesen Gruppen um die Kontrolle der Routen bleibt ebenfalls hoch. Das ist im Grunde die Folge der Nachlässigkeit bei der Umsetzung der Friedensverträge. Heute unter der linken Regierung ist das Phänomen genauso schwierig wie bei der Waffenabgabe, wenn nicht sogar schlimmer, weil die Übernahme durch das organisierte Verbrechen absolut und total ist. Die Sicherheitslage im Land ist wirklich schlecht. Und diese Drogenbanden handeln global. Das ist kein rein kolumbianisches oder mexikanisches Phänomen mehr, sondern ein globales Netzwerk.
No es un grupo que sea estrictamente colombiano, estrictamente mexicano, sino que es global.
Okay, sie spricht hier von Massakern, von Kämpfen verschiedener Gruppen und davon, dass die Sicherheitslage im Land darunter leidet. Vincent, kannst du das konkretisieren?
Ich habe mal ein paar Zahlen recherchiert. Also 2024 wurden in Kolumbien mindestens 48 UmweltaktivistInnen getötet. Damit ist es in diesem Kontext das gefährlichste Land der Welt. In Bezug auf soziale AktivistInnen insgesamt liegt die Zahl mit mehr als 187 nochmal höher. Das Medienkollektiv Rutas del Conflicto hat das so zusammengefasst. In Kolumbien ein oder eine soziale AktivistIn zu sein, bedeutet, sich zur Zielscheibe von Gewalt zu machen. Und diese Gewalt, die geht eben oft von Akteuren der organisierten Kriminalität aus, trifft aber auch AktivistInnen, die zum Beispiel Korruption und Verstrickung von Sicherheitskräften oder Amtsträgern aufdecken will.
Die Situation ist also sehr gewaltvoll in Kolumbien, vor allem durch organisierte Drogenbanden. Ja, vermutlich ist das in Städten deutlich weniger zu spüren als auf dem Land. Es ist ja oft so, dass gerade die Innenstädte noch ganz gut von der Staatsmacht kontrolliert werden können, während der sogenannte Arm des Gesetzes nicht bis in die entlegenen Teile des Landes reicht.
Genau, das hat auch José Luis Caballero Ochoa, der Vizepräsident der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, bei seiner Keynote auf der Fachtagung aufgegriffen und auch nochmal klargemacht, was das mit Ungleichheit zu tun hat.
En el caso de Colombia, fuentes oficiales afirman,
im Fall von Kolumbien bestätigen offizielle Quellen, dass in den 185 Gemeinden mit Coca-Anbau 40% der Haushalte in den städtischen Zentren von mehrdimensionaler Armut betroffen sind und 100% in den verstreut liegenden ländlichen Gebieten. Das ist das Vierfache bzw. Fünffache des Landesdurchschnitts. In diesen Gebieten leben zudem vor allem indigene Völker, indigene Gemeinschaften und kleinbäuerliche Bevölkerungsgruppen.
Comunidades indígenas y campesinas.
Du hast ja neben Kolumbien auch einen Fokus auf Brasilien gelegt. Wie ist die Situation hier? Was ist das Besondere?
Ja, darüber habe ich mit Carolina Grillo gesprochen. Die haben wir ja schon ganz am Anfang des Podcasts gehört.
We have a serious issue to address.
Das Problem ist, dass staatliche Akteure oft partnerschaftliche Verbindungen mit Akteuren der organisierten Kriminalität eingehen. Das führt dazu, dass genau die Ermittlungsbehörden, die für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität zuständig sind, eine Art von Bestechungsbeziehung eingehen. Sie führen und schützen diese Organisationen und fordern dafür Schmiergelder, setzen auch Gewalt zum Eintreiben dafür ein oder beteiligen sich direkt an deren kriminellen Aktivitäten. Das Problem, das wir ansprechen müssen, ist also, dass wir uns beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität nicht auf staatliche Ermittlungsbehörden verlassen können.
Which is that we cannot rely on state law enforcement agencies for fighting crime.
Carolina Grillo hat zusammen mit anderen an einer historischen Karte der bewaffneten Gruppen in Rio de Janeiro mitgearbeitet, unter anderem gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung, und beschreibt die konkrete Situation in der Küstenmetropole zum Beispiel so.
According to the historical map of armed groups in Rio de Janeiro.
Laut der historischen Karte stehen etwa 30% des Stadtgebiets und 20% der Metropolregion unter der Kontrolle von Drogenkartellen oder Milizen. Allein in der Metropolregion von Rio leben 4 Millionen Menschen unter der Kontrolle oder dem Einfluss bewaffneter Gruppen. Dieses Phänomen, das früher spezifisch für Rio de Janeiro war, hat sich auf andere Städte ausgeweitet.
This model was later exported to other Brazilian cities.
Carolina spricht hier von Drogenkartellen, aber auch von Milicias, also Milizen. Die kennt man ja eher aus dem Kontext von Kriegen oder Bürgerkriegen. Was genau meint sie denn damit?
Im Kontext von Brasilien ist das tatsächlich ein anderes Phänomen. Die Milicias wurden ursprünglich gegründet, um bestimmte Nachbarschaften vor der Gewalt der Drogenbanden zu schützen. Die Mitglieder waren oft ehemalige Polizisten, Sicherheitsmitarbeiter oder Ex-Soldaten. Aber mit der Zeit hat sich der Charakter dieser Milicias stark geändert. Carolina Grillo hat mir die Bedeutung von Drogenbanden und Milizen in Brasilien so auseinanderdividiert.
The drug trafficking factions are groups that initially emerged as prison gangs in the late 1970s.
Die Drogenbanden sind Gruppen, die ursprünglich als Gefängnisbanden in den späten 1970er Jahren entstanden sind und seit den 1980er Jahren die Verteilung von Drogen in den Favelas und peripheren Stadtvierteln in Rio kontrollieren und untereinander darum konkurrieren. Dieses Modell wurde später auf andere brasilianische Städte übertragen. Die Milizen hingegen sind bewaffnete Gruppen, an denen auch staatliche Akteure wie Polizeibeamte und gewählte Vertreter beteiligt sind. Sie betreiben Erpressung und nutzen Zwang, um Monopole über wesentliche städtische Märkte und Dienstleistungen in Arbeitervierteln durchzusetzen.
Monopolies over essential urban markets and services in working class neighborhoods.
Aber, das sagt Carolina Grillo eben auch, ob jetzt Drogenbande oder Miliz, für die Bevölkerung ist beides eine Bedrohung und eine Einschränkung der Freiheit des Lebens.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, in Kolumbien sind es die alten Guerilla-Fraktionen, die sich inzwischen oft in Drogenbanden umgewandelt haben und die Bevölkerung terrorisieren. Und in Brasilien sind aus den Gefängnissen heraus große Drogennetzwerke entstanden und Milizen, die ursprünglich gegründet wurden zum Schutz von Nachbarschaften, sind inzwischen auch Spieler auf dem Feld der organisierten Kriminalität geworden.
Genau, und auch ein ganz klarer Tenor bei dieser Fachtagung war, der Nährboden für diese Entwicklungen ist in Brasilien, Kolumbien und vielen anderen Ländern Lateinamerikas gleich, nämlich strukturelle Ungleichheit, mangelnde wirtschaftliche Perspektiven und begrenzte soziale Aufstiegsmöglichkeiten, gerade für junge Leute. Das ist also auch ein Problem, das wirklich tief in die Gesellschaften reinragt.
Ja, Jetzt ging es bei der Fachtagung aber nicht nur darum, die schwierige Lage der Gesellschaften zu beschreiben, sondern auch darum herauszustellen, wie Akteure der Zivilgesellschaft da was verändern können. Was wurde denn dazu vorgeschlagen?
Also viele starke AktivistInnen, die wirklich unter Einsatz ihrer Sicherheit und ihres Lebens gegen die Gewalt und die Korruption kämpfen, die mit der organisierten Kriminalität einhergehen, die haben mich beeindruckt und bewegt. Man kann ganz grundsätzlich sagen, an vielen Stellen springt die Zivilgesellschaft dort ein, wo der Staat nicht handelt oder staatliche Akteure in die Strukturen der organisierten Kriminalität verstrickt sind. Das kann dann zum Beispiel in Form von Journalismus passieren, der Gewalt und Willkür von Seiten der Banden, aber auch Korruption in Polizei und anderen Sicherheitsorganen dokumentiert. Diana Salinas ist ja Teil von Question Publica und deckt die Verbindung von staatlichen Akteuren zum organisierten Verbrechen auf.
Esencialmente, Question Publica es un medio de periodismo de investigación.
Question Publica ist ein investigatives Recherchenetzwerk und organisierte Kriminalität ist eines unserer zentralen Themen. Es gab ja eine Zeit, in der Journalismus stark von Leaks geprägt war, also durchgesickerte E-Mails und Dokumente, die Panama Papers, Pandora Papers und so weiter. Vor ein paar Jahren gab es dann einen großen Leak der kolumbianischen Staatsanwaltschaft, bekannt als Guacamaya. Das waren 700 Millionen E-Mails. Und was wir darin gesehen haben, ist, dass ein Großteil der Ermittlungen den Drogenhandel betraf. Deshalb haben wir untersucht, wie die Staatsanwaltschaft den Drogenhandel analysiert.
Und über diese Analyse konnten Diana Salinas und ihre KollegInnen bei Question Publica dann aufdecken, wie tief das organisierte Verbrechen bereits in staatliche Strukturen vorgedrungen ist.
In Colombia no ha sido posible hacer un cambio de políticas.
Und wir haben gesehen, dass es in Kolumbien kaum möglich ist, politische Veränderungen umzusetzen, weil fast alle Institutionen vom organisierten Verbrechen durchdrungen sind. Wenn man zum Beispiel in der Nähe von Buenaventura arbeitet, das ist der Hafen, über den die größten Beschlagnahmungen laufen. Dort sind die Polizei und alle Ebenen des Militärs sowie des Verteidigungsministeriums infiltriert. Auch die Staatsanwaltschaft. Man musste im Grunde nur den Teppich dieser E-Mails anheben, um zu sehen, was darunter liegt. Und warum interessiert uns das? Ganz einfach, weil es sich um eine der wichtigsten Untersuchungen im Land handelt, zu der fast niemand Zugang hat. Wir konnten nur über die Leaks darauf zugreifen, weil es über die Staatsanwaltschaft keinen Zugang gab. Niemand gibt Informationen weiter. Und heute ist es fast unmöglich, in die Regionen zu gehen, um zu recherchieren. Das ist schlichtweg lebensgefährlich. Also blieb uns nichts anderes übrig, als es auf digitalem Weg zu machen, über die E-Mails. Und mit dieser Information ist es uns gelungen, die Recherche weiterzutreiben und viele Dinge aufzudecken.
Y con esa información logramos bajar la reportería muchas cosas, ¿no?
Ja, dieses investigative Recherchenetzwerk will also Journalismus machen, der sagt, was ist ein Beispiel für eine aktive Zivilgesellschaft, die sich gegen Gewalt und Korruption stemmt, und zwar unter großen Gefahren für die beteiligten Journalistinnen und Journalisten, so wie wir eben gehört haben.
Ja, und am zweiten Tag der Fachtagung, der hinter verschlossenen Türen stattfand, wurde das auch nochmal von einer Person betont, die wir aus Sicherheitsgründen nicht hören können. Diese Person hat darüber gesprochen, wie wichtig die Dokumentation von Verbrechen und Korruption für eine funktionierende Gesellschaft ist und genauso wichtig sei es, diese Informationen der Bevölkerung zugänglich zu machen. Auf diesem Feld spielt auch Carolina Grillo aus Brasilien. Sie forscht schwerpunktmäßig zu Bandengewalt und Gewalt durch Sicherheitsorgane, auch zur Verstrickung von zum Beispiel Polizei und Drogengangs und sieht in ihrer Arbeit eine zentrale, demokratiefördernde Funktion der Zivilgesellschaft.
There is another role for civil society in this sense.
Es gibt in diesem Zusammenhang auch noch eine weitere Rolle für die Zivilgesellschaft, nämlich Daten zu sammeln, um die öffentliche Debatte zu informieren. Denn zum Beispiel wurden sehr wichtige Wahlen von Kandidaten gewonnen, die offen außergerichtliche Hinrichtungen und die Auslöschung von Kriminellen unterstützt haben. Diese gewaltsamen Ansätze zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens sind in der Bevölkerung sehr populär. Deshalb muss die öffentliche Meinung hinterfragt und erkämpft werden.
So the public opinion has to be disputed.
Es geht hier also darum, ganz generell etwas dem Klima der Gewalt in Brasilien entgegenzusetzen, und zwar mit Daten und Informationen für alle, oder?
Könnte man so sagen. Also Carolina hat nämlich auch nochmal erzählt, dass die Polizei und andere Sicherheitsbehörden oft unter dem Vorwand, Drogenbanden zu bekämpfen, martialische Einsätze in den Favelas durchführen, bei denen viele ZivilistInnen getötet werden. Dabei arbeiten sie auf einem höheren Level oft zusammen, also die Gangs zahlen zum Beispiel an die Sicherheitsbehörden Abgaben. Als besonders düsteres Beispiel für so einen martialischen Einsatz hat sie den Angriff auf eine Favela in Rio de Janeiro Ende letzten Jahres genannt, bei der mehr als 130 Menschen durch die Sicherheitskräfte getötet wurden. Die Bilder der Toten auf den Straßen von dieser Favela gingen damals um die Welt. Und das Narrativ der Polizei, dass man mit solchen Einsätzen das organisierte Verbrechen bekämpft, ist ihrer Meinung nach absolut schädlich für Bürgerrechte und Demokratie und basiert nicht zuletzt auf einer Lüge.
In Brazil, there is a very misguided representation of criminal organizations.
In Brasilien gibt es eine sehr fehlgeleitete Darstellung von kriminellen Organisationen, und zwar in dem Sinne, dass die öffentliche Meinung gewaltsames Handeln der Polizei unterstützt, weil sie glaubt, dass die Achtung der Menschenrechte und der verfassungsmäßigen Garantien ein Hindernis für die Kriminalitätsbekämpfung sei. Die öffentliche Meinung glaubt tatsächlich, dass polizeiliche Gewalt ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Kriminalität ist. Daher besteht eine große Herausforderung darin, die Öffentlichkeit besser zu informieren, indem man erklärt, dass Polizeigewalt Teil der organisierten Kriminalität ist und nicht im Gegensatz zu ihr steht.
By explaining that police violence is a part of criminal organized activity and not opposed to it.
Ja, sie hat ganz klar gesagt, dass die Angriffe durch Sicherheitsorgane des Staates den Gangs indirekt sogar helfen. Bei jedem Einsatz werden Menschen verletzt, getötet oder ihre Lebensgrundlage beraubt. Und die oder deren Angehörige sind dann wieder die direkten Anwärter für einen Job im organisierten Verbrechen. Einfach weil andere Perspektiven fehlen. Das hat übrigens auch José Luis Caballero Ochoa nochmal aufgegriffen.
El encarcelamiento masivo de jóvenes afrodescendientes, por ejemplo en Brasil.
Die massenhafte Inhaftierung junger afrostämmiger Menschen, zum Beispiel in Brasilien, hat die Gewalt nicht reduziert, sondern stattdessen Ausgrenzungspfade reproduziert, Familienbande zerrissen und die soziale Basis des organisierten Verbrechens verbreitert. Dies trifft die Familien und insbesondere die Frauen, die die sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Konsequenzen der staatlichen Gewalt tragen. Deshalb scheitert die Kombination aus tödlicher Repression und exzessiver Bestrafung nicht nur an ihren erklärten Zielen, sondern befeuert genau die Situation und Dynamiken, die sie zu bekämpfen vorgibt.
Alimenta la propia situación y las dinámicas que dice combatir.
Was wäre denn eine geeignetere Methode, die Gewalt zu bekämpfen? Was hat Carolina Grillo dir dazu gesagt?
Die Antwort liegt ihrer Meinung nach ganz, ganz fernab von gewaltsamen Polizeieinsätzen oder vollen Gefängnissen.
So there are some programs that are conducted in partnership with grassroots organizations.
Es gibt Programme, die in Zusammenarbeit mit Grassroots-Organisationen durchgeführt werden, um diesen jungen Leuten, vor allem Jungen, aber auch Mädchen, Stipendien zu geben, damit sie studieren können, an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen und so andere Möglichkeiten bekommen. Bildung wird in Brasilien sehr oft als langfristige Lösung für Kriminalität beschrieben, aber sie ist keine langfristige Lösung. Denn wenn ein 13-, 14- oder 15-jähriger Junge, der derzeit für eine Drogenbande in einer Favela arbeitet, an ein soziales Projekt angebunden ist, kann er die Chance bekommen, diese Netzwerke zu verlassen und ein besseres Leben zu führen. Das ist also keine langfristige Lösung, sondern eine sehr unmittelbare.
So it's not a long-term solution, it's a very immediate one.
In Kolumbien als auch Brasilien und allen anderen Ländern in Lateinamerika gilt also, zeigen, was ist, die Bevölkerung über Korruption und Kriminalität informieren und Perspektiven abseits der Drogenbanden anzubieten. Das ist es, was die Zivilgesellschaften leisten können, um der organisierten Kriminalität etwas entgegenzuhalten. Aufklärung im Prinzip.
Genau, und dann gibt es natürlich auch noch unsere Seite dieser Thematik. Die Akteure des organisierten Verbrechens sind auch bei uns dabei, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftliche Sicherheit zu untergraben. Den Punkt hat auch Arne Schwoch auf dem Podium der Fachtagung nochmal gestärkt. Er ist vom Landeskriminalamt Hamburg und zugleich Leiter des Hafensicherheitszentrums in Hamburg. Und damit ist er genau da aktiv, wo die Drogenlieferungen aus Lateinamerika zum Beispiel bei uns ankommen und dann oft durch Insider aus deutschen Häfen wieder rausgeschmuggelt werden.
Und gleichzeitig ist ein Problem, dass das eine sehr staubige Angelegenheit ist, dieser Kokainhandel. Links und rechts fallen auf diesen Routen immer wieder Kokainpakete runter als Bezahlung. Also wir stellen fest, dass entlang dieser Routen nicht nur Gewalt steigt, Korruption steigt, Geldwäsche steigt, sondern eben auch der Konsum steigt. Und das ist auch ein Phänomen, was uns Sorgen bereiten sollte, wenn sich Routen ändern. Darauf haben wir keinen Einfluss.
Und nicht zuletzt geht es auch in Bezug auf Drogen eben um Verantwortung, weil der Konsum von Drogen, auch von Kokain, geht in Europa immer weiter hoch. Allein zwischen 2024 und 2025 ist der Kokainkonsum in europäischen Städten um rund 20% gestiegen, wie eine Abwasseruntersuchung rausgefunden hat. Und hierzu hat Arne Schwoch auch ein paar sehr deutliche Worte gefunden.
Worauf wir Einfluss haben, und ich gucke immer gerne auf Verantwortung, das ist natürlich unser eigener Konsum. Und als Europäer muss man leider sagen, wir hier in Europa sind verantwortlich vor allen Dingen für die Nachfrage. Und das ist das, was wir beeinflussen können vor allen Dingen. Ich als Hamburger kann jetzt mit meiner Organisation dazu beitragen, dass wir so viel wie möglich sicherstellen. Aber solange der europäische Konsumentenmarkt, ich glaube, es ist inzwischen der größte der Welt, so gierig ist, können wir als Polizei, als Zoll, als BKA, als Bundespolizei viel machen. Aber am Ende kommt's rein.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil er ja auch die internationale Vernetzung des organisierten Verbrechens und eben unsere Seite davon nochmal aufgreift. Und auch, dass wir hier in Deutschland zum Beispiel ganz direkt mit der Gewalt und der Untergrabung von Gesellschaften im entlegenen Lateinamerika verbunden sind. Und das bringt eben auch eine Verantwortung mit sich. Food for thought, wie man so sagt. Vincent, ja, vielen Dank für deine Eindrücke, die du hier mitgebracht und mit uns geteilt hast. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Podcast bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns gern an podcast@böll.de. In der nächsten Folge hier bei Böll Podcast wird es um das Berlin-Forum für globale Zusammenarbeit gehen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv. Machen Sie es gut.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.